Grüße und willkommen zurück bei Emovation, eurem Podcast für innovative Immobilienlösungen und nachhaltige Objektaufwertung. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch heute aus Dresden zugeschaltet und darf übergeben an meinen Co-Host Niklas Guttenberger, der euch aus Berlin zugeschaltet ist und euch unseren Gast heute vorstellen darf.
Ja, guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr gerade zuschaltet. Ja, Alex, du hast es gerade schon angebracht, wir haben jetzt auch ein neues Podcast-Intro, wo wir die beiden, glaube ich, für uns Kernthemen Innovation, aber auch Nachhaltigkeit, was ja im Endeffekt nicht nur Ökologie bedeutet, wo wir immer hindenken bei Nachhaltigkeit, sondern ja auch Soziales und auch die Ökonomie. Und wenn wir Richtung Ökonomie und Immobilien denken und auch energetische Aufwertung, dann ist natürlich das Thema Photovoltaik nicht weit. Und von daher bin ich ja sehr stolz auch, dass du bei uns jetzt im Podcast bist, lieber Torben. Stell dich doch gerne einfach erstmal kurz vor.
Gerne. Torben Brodersen ist mein Name. Ich bin hier als Geschäftsführer des Bundesverband des Solarhandwerks, der 2024 gegründet wurde, und freue mich, dass ich dabei sein darf heute in eurer Runde und wir ein bisschen sprechen können über energiepolitische Fragen, die gerade auf der Agenda sind. Ich bin Politikwissenschaftler, bin auch ein Verbandsmanager, der seit 2002 im entsprechenden Bereich unterwegs ist, Aufführungserfahrungen hat in Verbänden und somit jetzt den BDSH, so abgekürzt der Bundesverband des Solarhandwerks, ein bisschen mit voranbringen darf. Zusammen mit Calipe auch und mit Niklas Guttenberger, was uns sehr freut.
Ja, danke dir. Du kannst ja vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was auch den BDSH einfach zur Einordnung. Es gibt ja etliche Solarverbände, die auch immer mal wieder zum Beispiel im Bundestag bei Gesetzesänderungen eingeladen sind. Was macht denn den BDSH vielleicht auch nochmal im Unterschied zu anderen Solarverbänden besonders, beziehungsweise was würdest du sagen, so in 2, 3 Punkten, wofür der BDSH auch steht?
Ja, wir haben so die im Kreis der Gründungsmitglieder, was 7 gestandene, alteingesessene Photovoltaik-Installationsunternehmen sind in Deutschland, uns Gedanken gemacht, exakt vor einem Jahr, nämlich zu Beginn des Jahres 2024, dass wir vor dem Hintergrund einer gestiegenen Zahl an Installationsunternehmen in Deutschland, die Solaranlagen verbauen, planen und eben auch installieren, dass wir einen qualitativen Ansatz verfolgen wollen. Wir wollen für die Solateure, für die Isolationsbetriebe qualitative Standards setzen. Wir wollen ein Berufsbild schaffen. Und das war im Grunde der Ursprung unserer Motivation, den Verband zu gründen. Und das ergibt natürlich auch dann in der Konsequenz, dass wir da auch eine Nische besetzen im Wettbewerbsumfeld der anderen Verbände, die sich sozusagen etwas breiter inhaltlich aufstellen. Und unsere Nische, unsere Konzentration, unser Fokus liegt auf den Handwerksbetrieben. Wer Mitglied bei uns werden möchte, bekennt sich zu einem Verhaltenskodex, den wir formuliert haben, ist ein Meisterbetrieb, das heißt also reine Vertriebsorganisationen sind bei uns sozusagen von der Mitgliedschaft her sozusagen nicht aufgehoben. Wir sind aber auch sozusagen im Kreis von Experten und Unternehmen, die den Solarhandwerksbetrieb unterstützen, auch sehr offen. Und also eine Community zu formen, die sich gegenseitig mit Wissen und Know-how und Erfahrung unterstützt, das ist unser Ziel und unser Anspruch. Und damit sind wir gestartet im letzten Jahr.
Ein großer Vorteil unseres Podcast-Formats ist, dass wir mit dir persönlich sprechen können. Und da wäre eine der wichtigsten Fragen, die sich vielleicht auch die Menschen da draußen stellen: Bist du einfach eines Morgens aufgewacht und hast dir gedacht, so einen Bundesverband zu leiten, das wär's jetzt? Oder wie passt auch das? Wie passt dein Background? Wie passt deine persönliche Geschichte zu der Rolle, die du auch heute ausfüllst?
Also mein Background ist, dass ich 2002 eingestiegen bin beim Deutschen Franchise-Verband als Geschäftsführer, also ein Dachverband für Franchise-Marken in Deutschland. Der Hintergrund ist, dass wir innerhalb dieses Verbandes ab 2005 ein Qualitätsmanagement eingeführt haben. Gute Franchise-Unternehmen muss man managen. Es braucht einen klaren Kodex der Arbeitsteilung zwischen den Beteiligten. Und das haben wir sozusagen implementiert in den Franchise-Verband. Und nachdem ich dort ausgeschieden bin und mich mein beruflicher Weg dann sozusagen, ja, wie soll man sagen, vielleicht doch eher auch zufällig dann in den Bereich der Photovoltaik geführt hat, nämlich über politische Kommunikation für Photovoltaikunternehmen. Und daraus dann wiederum sich entwickelt hat der Aufbau des Bundesverbandes Solarhandwerks. Können wir jetzt sozusagen gemeinsam im BDSH zurückgreifen auf diese Erfahrung auch mit dem qualitativen Ansatz und dem Qualitätsmanagement innerhalb des Verbandes? Das heißt also, hier werden diverse Stränge zusammengeführt aus der bisherigen Tätigkeit, die ich ausüben durfte. Und ganz klar ist sozusagen, einen Verband zu positionieren, einen Verband im Wettbewerbsumfeld als Dienstleister auch zu positionieren, als Qualitätsgemeinschaft zu positionieren. Das ist das, was ich sozusagen schon seit, ja, jetzt 23 Jahren mache. Und die Gelegenheit, das jetzt sozusagen anhand des BDSH auch weiterzuentwickeln und meine Erfahrungswerte weiterzugeben und auch neu zu implementieren, das ist natürlich eine Riesenchance für mich und auch ein Riesenpotenzial, weil wir haben in Deutschland ungefähr 8000 Installationsunternehmen, Handwerksbetriebe, die Solaranlagen verbauen. Und hier dafür zu sorgen, dass man sozusagen etwas mehr auch als, ja, für die Zuhörenden auch, also als mögliche Kundinnen oder Kunden, und auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen kann. Das ist unser Anspruch und das ist mein Ziel. Und da fühle ich mich auch wohl drin in dieser Aufgabe. Und insofern war das nicht nur morgens aufgewacht und ach so, da gibt es ja irgendwie einen neuen Verband, sondern du musst ja Potenziale erkennen innerhalb des, du musst ja Perspektiven ausmachen und du musst für dich selber entscheiden, ist das genau das eigentlich, was zu deinem Profil auch passt. Und das tut es, also zu fast 100%, vielleicht sogar 100%.
Ja, also wir sind ja vor allem auch ein Immobilienpodcast und wir versuchen da sozusagen die Brücke so ein bisschen zu bauen dahin. Wir haben jetzt ja auch die Bundestagswahl vor der Tür. All diese Themen, sage ich mal, vor dem Hintergrund der Immobilien. Was schätzt du denn jetzt vielleicht, kommt auch vor dem oder vor der Bundestagswahl noch zum Tragen? Siehst du da noch irgendein Gesetz kommen und welchen Einfluss könnte das auch auf die Immobilienbesitzer haben?
Also für Immobilienbesitzer hat das noch Konsequenzen. Und wir reden jetzt heute am Donnerstag, den 30. Januar. Es ist 8:15 Uhr, Stand jetzt. Das heißt, wir stehen einen Tag vor dem 31. Januar. Und am 31. Januar gibt es tatsächlich im Deutschen Bundestag für 9:45 Uhr derzeit anberaumt eine zweite und dritte Lesung des Energiewirtschaftsgesetzes, was sich befasst mit auch für Immobilienbesitzern und auch für möglichen Investoren und Eigentümern von Solaranlagen mit Konsequenzen versehen ist. Und insofern haben wir tatsächlich vor der Bundestagswahl noch eine Einigung in Bezug auf diese Novelle, diesen Gesetzentwurf, der entspringt einer größeren Novelle, die im Sommer letzten Jahres vorgelegt wurde, die aber in der damaligen Version keine Mehrheit gefunden hat, sodass die bestehenden Regierungsparteien von SPD und Bündnis 90 Die Grünen kurz vor Weihnachten noch eine verschlankte Version dieser Novelle auf den Tisch gelegt haben, die jetzt auch zusammen mit der Unionsfraktion morgen beschlossen wird. Also insofern, wir gehen ja wahrscheinlich gleich noch ein darauf, was das bedeutet. Aber es stehen tatsächlich Veränderungen an und für die Immobilienbesitzer, die jetzt zuhören, ist hier zu trennen oder auf jeden Fall erstmal zu sagen, für diejenigen, die derzeit schon sozusagen PV-Anlagen betreiben, verändert sich erstmal nichts, sondern es ist in erster Linie zielt dieses Gesetz ab für neue Anlagen, die also ab Inkrafttreten des Gesetzes dann in Betrieb genommen werden.
Genau, also du hast das ja gerade schon thematisch so angerissen. Was steht denn genau drin? Müssen wir jetzt vielleicht nicht ganz tief ins Detail gehen, aber ich sage mal so die ein, zwei größten Veränderungen und vielleicht auch von dir noch mal so eine Experteneinordnung, was du denkst, was das auch für einen Einfluss darauf haben wird für Immobilienbesitzer, aber vielleicht auch für den gesamten Markt.
Ja, also die Gesamtdiskussion, die wir seit Sommer letzten Jahres haben und die auch für sehr viel Verunsicherung im Bereich der Handwerksbetriebe gesorgt hat, ist, dass der politische Kurs gefahren wurde, auch der politische Kurs gefahren wurde, dass wir Haushaltskonsolidierung vornehmen müssen. Also die Lage des Bundeshaushalts ist ja allen Beteiligten klar. Seit Ende 23, das heißt also, dass man vor allen Dingen auch schaut, wo kann man bei Ausgaben, wo kann man bei sogenannten Subventionen oder Förderungen kürzen. So, und da ist das Schlaglicht auch gefallen auf die Förderung von PV-Strom, der ja, über Einspeisevergütungen und fixierte Einspeisevergütungen ja auch sozusagen unterstützt wird und der Ausbau auch unterstützt wird. Und vor diesem Hintergrund ist auch die Motivation zu erkennen, dass man jetzt diesen sogenannte Stromspitzenvereinbarung trifft mit dieser Gesetzesnovelle. Das heißt, dass Einspeisevergütungen bei negativen Strompreisen, also in Zeiten, wo sozusagen eine hohe Einspeisung erfolgt und folglich auch ein negativer Strompreis dann herauskommt, dass man dann die Vergütung stoppt. So. Damit will man so ein bisschen den doch sehr starken Solarzubau in den letzten Jahren ein wenig deckeln und möchte auch die Vergütung im Griff behalten, gerade auch nach vorne gerichtet, nämlich für die Situation, dass ein weiterer Solarausbau auch stattfindet, was wir alle wollen und was ja auch gut ist und auch dem Zielen entspricht, den Klimaschutzzielen entspricht. Und das wollte man schnell lösen. Und das ist das, was man jetzt auch tut. Das heißt also, im Grunde besteht die Hauptmotivation dieses Gesetzes darin, sozusagen eine Deckelung der Einspeisevergütung und einen Stopp der Einspeisevergütung bei negativen Strompreisen hinzubekommen. Wobei diese Phase, das heißt also die Abregelung der Vergütung, dann praktisch an in die Vertragslaufzeit, das sind ja in der Regel 20 Jahre, dann hinten dran gehängt wird. Das heißt, es wird nicht komplett gestrichen, sondern es wird einfach verschoben und dann hinten dran gehängt. Da kommt aber nächstes Thema noch im Anschluss, aber das vielleicht erstmal vorweg zu der Hauptmotivation.
Das war jetzt erstmal der Wunsch der Änderungen, die vorgenommen werden könnten oder wahrscheinlich auch werden. Was macht das mit euch? Was macht das mit eurem Verband? Was macht das mit euren Verbandsmitgliedern? Was macht das mit denen, die Qualität bringen wollen? Also was löst das in denen aus?
Also, wir können erstmal, die Handwerksbetriebe können mit Rahmenbedingungen arbeiten. Natürlich haben sie auch ein großes Interesse daran, und das ist die Konsequenz, immer möglichst auch Klarheit zu bekommen, was sind die konkreten Anforderungen für die Betriebe, die sich daraus ergeben, sowohl für die Prozesse, die internen Prozesse, als auch für die Kommunikation gegenüber Endkunden. Und dort ist durch diese ganze Diskussion eine Unsicherheit entstanden, ist entstanden auch eine Zurückhaltung. Das heißt also, Unternehmen oder Personen, die Immobilien besitzen, und sich interessieren für die Installation einer PV-Anlage, halten sich zurück, um zu sehen, so was passiert jetzt da eigentlich und was hat das für Konsequenzen? Was hat das Konsequenzen auch für die Wirtschaftlichkeit meiner Anlage? Und das ist das, wo du danach fragst, was macht das ja mit den Menschen und den Unternehmen, Das ist eine zentrale Frage, die uns bewegt sozusagen seit Sommer, nämlich, dass die Unternehmen in einer Hängepartie sich befinden, aufgrund dieser doch sich über einen längeren Zeitraum erstreckenden Diskussion durch auch Äußerungen aus dem politischen Raum, nämlich wir wollen das alles sofort kürzen, wir wollen die Einspeisevergütung sofort kürzen und so, dass sind alles Themen, die natürlich den Handwerker und den Handwerksbetrieb sozusagen sehr stark beschäftigen. Und wir sind dort sozusagen als BDSH natürlich so eine Schnittstelle, ne, zwischen den politischen Entscheidungsträgern, mit denen wir viele Gespräche geführt haben und führen, und den Unternehmen auf der anderen Seite, also ein Transmissionsriemen. Also wenn du fragst, wie geht es den Unternehmen damit, dann muss man sagen, die wollen Klarheit. So. Und die Praxis, und das ist nämlich das Thema, was ich gerade eben noch anführen wollte, die Praxis ist, dass mit der Kappung der Einspeisevergütung und dem sogenannten Anhängen des ausgefallenen Zeitraums sozusagen der Einspeisung und der Vergütung an die Vertragslaufzeit heißt, dass man das Ganze auch durch Managementsysteme und dass man das auch durch die Technik messen und dokumentieren kann. So, und dann kommen wir nämlich zum nächsten Thema, das ist der sogenannte Smart Meter Rollout. Das heißt, dass die PV-Anlagen mit den Speichersystemen in der Lage sind, über Smart Meter auch zu dokumentieren und das ja in regelmäßigen Abständen, ich glaube im Viertelstundentakt, zu dokumentieren, wie sieht es mit den Einspeisungen aus, wie sieht es aus mit den, mit der erzeugten Energie, was passiert damit und so weiter und so fort. Und da sind wir ja in Deutschland bei dem Rollout. Ich glaube, da seid ihr auch sozusagen ja mittendrin in diesem Thema. Es hängen wir ja sehr, sehr stark hinterher. Also es gibt ja Zahlen, die belegen, dass wir, keine Ahnung, 1 oder 2% der Anlagen mit Smart Mietern versehen haben. Das heißt also, wir haben hier ein Gesetz, was verabschiedet wird, was Anforderungen vorgibt, wir aber technisch und praktisch in der Umsetzung so weit hinterherhinken, dass die Umsetzung des Gesetzes wiederum, und damit haben die Handwerksbetriebe auch in Bezug auf das Energiewirtschaftsgesetz und Paragraph 14a, die Kenner wissen das, sehr stark zu kämpfen. Das heißt also, man hat sozusagen eine politische und rechtliche Rahmenbedingung, wo die Infrastruktur aber im Moment noch nicht fähig ist, das umzusetzen. Und das ist das Riesenproblem auch für die Handwerksbetriebe.
Vielleicht auch noch mal so ein anderer Aspekt. Also wir haben ja so ein bisschen die gegenläufigen Themen, irgendwie die Sicherheit, die Planbarkeit. Das ist ja eigentlich so in jeder Branche ein ganz, ganz hohes Gut, weil wir sind ja auch Investoren und wollen natürlich planbar das Geld investieren. Auf der anderen Seite haben wir ja so ein bisschen die Netzdienlichkeit, sage ich mal, von den Gesetzen, von den Anlagen. Und sage ich mal, der Hauptgedanke, jetzt mal unabhängig von der konkreten Gestaltung, ist ja dahinter auch, dass man versucht, dass man irgendwo so eine marktwirtschaftliche Regelung findet, also dass praktisch in den Stunden, wo das Netz so ein bisschen überlastet ist mit den Erneuerbaren, einfach nichts mehr ausgezahlt wird, dass es unlukrativer wird, zu viel zu produzieren und damit langfristig vielleicht zu fördern, dass Haushalte, private Haushalte, aber auch Mieterstromprojekte, große Speicher, Industriespeicher und was auch immer, ihren Strom sozusagen oder ihre Speicherkapazität dem Netz dienlich zur Verfügung stellen, so dass man das wirtschaftlich durch intelligenten Ein- und vielleicht später auch Verkauf wieder nutzen kann. Siehst du denn grundsätzlich diese Grundüberlegung, die dahinter ist, für nachvollziehbar und auch richtig?
Nein, das ist mehr als das. Es ist überfällig und es ist ja so, dass die meisten jetzt auch von unseren Mitgliedern verbauten Anlagen ja auch über Energiemanagementsysteme verfügen. Das heißt also, dass dieses Thema Netzdienlichkeit und die netzdienliche Verwendung auch mit der Flexibilisierung des Strommarktes wird von uns nicht nur sozusagen anerkannt, sondern das wird auch sehr stark vorwärts getrieben. Also die intelligente Stromnutzung ist ein Muss, ist zeitgemäß und das ist, wenn man den weiteren Ausbau vor allen Dingen nach vorne sich betrachtet, dann ist das unumstößlich und dann ist es eigentlich ein Muss, auch in diese Richtung weiterzugehen. Aber nochmal, die Netzdienlichkeit ist das eine und auch die Zurverfügungstellung von netzdienlich arbeitenden PV-Anlagen. Das andere ist aber, wie die Infrastruktur das gewährleisten. Wie stark können die Netzbetreiber, wie stark können die Netze selbst vom Ausbaufaktor her das mit flankieren? Das ist halt das andere Thema. Das ist die Kehrseite der Medaille, wenn du so willst.
Jetzt hast du erwähnt, dass ihr dementsprechend da sicherlich auch viele Chancen vorfindet oder dass man sehr viel Entwicklungspotenzial auch damit drin hat in solchen Veränderungen. Was uns interessieren würde, ist, wie viel Kontrolle liegt dabei bei den Menschen, die genau das umsetzen? Also von wie vielen äußeren Faktoren ist man abhängig, wo gerade vielleicht noch Unsicherheit besteht? Oder wie sicher ist es, dass man da auch kurz oder vielleicht auch direkt mittelfristig in eine saubere Umsetzung kommt, vielleicht auch Teil der Lösung sein kann, dort mitwirken kann. Wie seht ihr das aktuell?
Unsere Aufgabe als Verband ist es ja, unsere Mitgliedsunternehmen über aktuelle Neuerungen zu informieren und Anforderungen zu informieren. Also unsere Aufgabe ist es sozusagen, den Energiehelden, ne? Wir sagen immer die Handwerksbetriebe, die vor Ort in den Regionen die Anlagen verbauen und auf den Dächern sind und mit planen, das sind ja diejenigen, die abhängig sind auch davon, immer auf dem neuesten Stand zu sein. So, denn in der Konsequenz, und jetzt kommt es zu deiner Frage, in der Konsequenz möchten natürlich Menschen, die sich und Unternehmen und Immobilienbesitzer möchten natürlich wissen, womit können sie planen.
Ja, vielleicht gehen wir jetzt auch noch mal über zu der Zeit nach der Bundestagswahl, also sprich, was passiert in der nächsten Legislatur, die ja Stand jetzt wahrscheinlich durch die CDU angeführt wird. Und da ist natürlich schon die Frage, du hast vielleicht das ein oder andere Wahlprogramm schon gelesen, was siehst du denn jetzt wirklich kommen und was denkst du, kann jetzt auch in der nächsten Legislatur auf uns zukommen? Welche Chancen, aber vielleicht auch Marktrisiken könnten sich daraus ergeben?
Ja, also diese Frage schwingt natürlich jetzt schwingt durch alle Ebenen. Und wenn man sich die Wahlprogramme anschaut, dann wird bei der sozusagen Analyse klar, dass natürlich Rot und Grün, das heißt also SPD und Bündnis 90 die Grünen auch einen Kurs weiterfahren wollen, der auch eine Investition in den Ausbau der Erneuerbaren auch fortsetzt. Das wird also in den Wahlprogrammen klar. Man möchte das bezahlbar halten für alle. Man möchte den Ausbau der Erneuerbaren vorwärts treiben. Ergo würde auch der bisherige Kurs, nämlich auch sozusagen dieses mit Förderung zu finanzieren, sei es über Einspeisevergütung, sei es auch durch Investitionen und Förderung auch von Wärmepumpen etc. Diesen Kurs würde ich dort als sozusagen gesetzt sehen, nämlich das auch fortzuführen, so wie bislang. Währenddessen Union und FDP sich mehr oder weniger klar davon abwenden. Das heißt also, gerade die FDP ist dort sehr klar, nämlich, dass man sagt, die Ausgaben, die hier getätigt werden, und das wird ja auch durch prominente FDP-Politiker auch immer wieder sozusagen rausgetragen, nämlich, dass man sagt, gerade für PV-Anlagen ist die Befreiung von der Umsatzsteuer, welche in Kraft getreten ist, Anfang 23 ist sozusagen Förderung genug und alles andere soll praktisch über die Marktpreise dann geregelt werden. Und auch die CDU/CSU spricht in ihrem Wahlprogramm zumindest davon, dass man ja sich technologieoffen zeigt. Also du findest ja im Wahlprogramm von der CDU dann auch die Befassung mit dem Thema Kernkraft. Du findest gleichwohl aber auch das Bekenntnis zur Energiewende und auch zum Erreichen der Klimaziele. Aber du findest eben auch, dann, wenn man sich mit den anderen Papieren der CDU, CSU befasst, findest du auch die Auffassung, die Position, dass man von den Förderungen auch abrücken möchte, sukzessive. Also das ist so, womit kann man jetzt eigentlich planen? Man kann diese Antwort erst befriedigend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, so leid es mir tut, aber man kann diese Antwort erst befriedigend abhaken, wenn wir eine neue Regierung haben und wir wissen, wer dort was macht in der Regierung und wer ein Ministerium hat, wie der Koalitionsvertrag aussieht. Und da kann man schon mal sagen, sozusagen als alter Politikhase, was in dem Wahlprogramm steht, steht nicht im Regierungsprogramm. Was nicht im Koalitionsvertrag steht, also was im Koalitionsvertrag steht, ist entscheidend. Aber noch entscheidender als das, was im Koalitionsvertrag steht, ist das, was nachher in der Praxis tatsächlich umgesetzt wird. Also ich denke, Klarheit werden wir vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung erst im Sommer diesen Jahres haben. Also nach der Wahl, Ende Februar, haben wir eine Koalitionsbildung, das zieht sich hin, eine Regierungsbildung. Wir haben Koalitionsverhandlungen und wir haben dann, bevor die Regierung dann die neue und das neue Parlament installiert wurden, haben wir eine Phase, in der wir, glaube ich, hier weiterhin mit denen, und das ist ja eigentlich auch eine gute Nachricht am Ende, wo wir mit dem weiterarbeiten können, was bislang da ist. Also, dass wir Planungssicherheit insofern haben, als dass wir zunächst, also und für die Praktiker hier, die zuhören, bis Mitte diesen Jahres sozusagen mit dem Bestand weiterarbeiten können, also mit den Bestandsregelungen. Und das ist ja eigentlich das, was man schon mal auch kommunizieren sollte, nämlich dass um auch die Energiewende vorwärts zu bringen und auch um die Geschäfte der Handwerksbetriebe auch weiter zu betreiben, dass man mit dem arbeitet, was sozusagen auf dem Tisch liegt und was ja auch schon in der Praxis erprobt ist, mit den Abstrichen in Anführungszeichen, die wir gerade eben schon thematisiert haben.
Das heißt, er übersetzt auch sehr direkt, oder es klingt zumindest danach, dass wer noch am Überlegen war, dort Themen umzusetzen, da jetzt nicht zu lange fackeln sollte, weil die
Ja.
Wahrscheinlichkeit, dass da Themen sich verändern und das nicht zwingend zum Positiven, zumindest im Raum stehen und man jetzt noch höhere Sicherheiten hat, dort mit dem Alten zu hantieren.
Naja, Sicherheiten und eine Planbarkeit. Genau. Denn vielleicht ist das am Anfang, als wir darüber sprachen, so was sind eigentlich jetzt die Gesetzeslagen und was passiert jetzt eigentlich in der Praxis sozusagen. Die Konsequenz ist, dass man tatsächlich sozusagen, gerade wenn es darum geht, auch auf Förderung noch zu setzen und so, dass diese Zukunft ungewiss ist. Und deswegen, wenn du sagst jetzt, diese Zeitspanne, die wir noch haben, bevor da auch neue politische Rahmenbedingungen vorherrschen, dass diese Zeit auch noch genutzt werden sollte. Absolut richtig. Ja.
Abschließend jetzt vielleicht nochmal, wir haben ja so ein bisschen den Blick in die Glaskugel gewagt. Welche größten Chancen für die kommende Zeit siehst du aber auch? Wir haben ja viele Sachen, die dem Markt so ein bisschen vielleicht auch entgegenstehen könnten. Aber lass uns vielleicht auch nochmal mit einem positiven Bild rausgehen. Was siehst du kommen, was uns insgesamt auch wieder voranbringen kann in dieser Branche? Was für Chancen sich entwickeln können und welche Innovationen wir auch für uns nutzen können?
Ja, also die Branche hat ja Rückenwind. So ist das ja nicht. Der Solarausbau ist ja stark vorwärts getrieben worden in den letzten Jahren. So, es gab aber eine Verschiebung im Jahr 24, eine Verschiebung auch beim Solarausbau, nämlich hin zu eher Groß- und Freiflächenanlagen und eher weniger bei Kleinanlagen, also bei Privat- und Gewerbeanlagen. Diese Verschiebung entwickelt sich durch einfach die Gegebenheiten, entwickelt sich auch durch die Zurückhaltung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, bei Immobilienbesitzern auch. Aber nach vorne gesehen herrscht eine so große Sensibilität auch zu dem Thema, herrscht eine große Sensibilität auch seinen Eigenverbrauch auch zu steigern, durch Erneuerbare, da auch eine Autarkie zu haben, eine Flexibilität zu haben, die ja auch gewährleistet werden kann, seitens der PV. Es herrscht eine große Sensibilität und auch eine große Motivation von vielen Menschen, hier auch reinzugehen nach wie vor. Und das ist das, was wir halt total auch auf unserer Seite sehen, nämlich dass Bewusstsein einfach da ist. Und ich würde auch nicht sagen, dass dieses Bewusstsein weg ist, sondern auch sozusagen durchaus auch realisiert werden kann, wenn man oder Bewusstsein auch umgesetzt werden kann, sozusagen in konkrete Projekte, wenn man richtig kommuniziert, wie man mit den aktuellen Situationen umzugehen hat. Und da ist es eben so, wie gerade eben beschrieben, dass im Moment, also Minister Habeck hat das bei einer Diskussionsrunde im Sommer 24 hat das ganz klar zum Ausdruck gebracht, zu sagen, besser als jetzt wird es nicht. Und ohne jetzt das zu bewerten in Bezug auf den Minister, aber die Aussage an sich mal in den Raum zu stellen, das ist schon so. Und das sollte man entsprechend auch dann nutzen.
Ja, also ich denke mal, da hast du die richtigen Worte auch getroffen und um vielleicht nochmal so wieder die Brücke zu schlagen hin zu dem Thema Immobilie und vielleicht auch noch ferner sozusagen die vermietete Immobilie. Da haben wir ja auch dieses Thema Mieterstrom, was wir sehr stark auch deutschlandweit begleiten. Und auch da würde ich das genauso eins zu eins unterschreiben. Wir sehen gerade einfach, dass mehr Investoren noch offen sind für diese variablen Tarife, für preissignalfähige Speicher, da nochmal enorm die Rendite verbessern können durch solche Maßnahmen. Und von daher denke ich, sollte man auch immer im Hinterkopf haben, wir haben hier sehr, sehr wirtschaftliche Möglichkeiten momentan. Wir haben mit Photovoltaik nach wie vor für Immobilien im Gegensatz zu vielen anderen energetischen Maßnahmen die Möglichkeit, direkt eine Rendite daraus zu generieren, anstatt das nur über eine Mieterhöhung umzulegen oder so. Und von daher denke ich mal, sollten wir uns weiterhin auch in deiner Person, Torben, natürlich für eine Verbesserung am Solarmarkt einsetzen, aber gleichzeitig, glaube ich, können wir auch sehr gut mit dem Gefühl rausgehen, dass wir hier immer noch ein sehr, sehr ja, erfolgreiches und wirtschaftliches Subjekt haben, wo es sich auf jeden Fall lohnt, kurz, aber auch mittelfristig sich weiterhin damit zu befassen.
Absolut, absolut. Aber dieser Paradigmenwechsel, ne, der findet jetzt statt. Ein
Ja.
Paradigmenwechsel weg von fixen, starren Rahmenbedingungen und auch Vergütung in der Konsequenz hin zu mehr Flexibilität und Netzdienlichkeit, hin zu mehr Speichernutzung. Und das ist vielleicht auch einer noch der Punkte abschließend, die wir halt noch als unerledigt auf der politischen Agenda sehen, nämlich dass wir in der Auffassung sind, dass die Speichernutzung gerade bei bestehenden Anlagen, also die auch schon sozusagen älter sind und auch in Betrieb, dass man durch eine Nachrüstung hier noch eine erhebliche Steigerung auch der Netzdienlichkeit des erzeugten Stroms auch hätte. Dass man auch hätte, das fehlt nämlich auch in der Novelle, die jetzt morgen verabschiedet werden soll, dass man auch etwas stärker noch eingeht auf das Thema Energy Sharing, also auch auf Mieterstrommodelle. Das ist etwas, was noch nicht sozusagen adäquat nach dem Solarpaket 1 weiter ausgebaut wird, zumindest jetzt anhand dieses Gesetzentwurfs nicht. Also da herrscht noch Nachholbedarf und wichtig ist, dass praktisch nach der Wahl hier nahtlos auch angeknüpft wird und weiter an diesen Themen auch gearbeitet werden kann.
Dann darf ich eine Frage stellen, die wir unseren Gästen gerne zum Abschluss stellen. Man hört, wenn du sprichst, was da für eine Erfahrung mitschwingt, was für eine Kommunikationsfähigkeit bei dir auch mitschwingt. Wenn du unseren Zuhörenden da draußen vielleicht ein oder zwei Tipps für das ja noch relativ frische Jahr mitgeben kannst, oder für das Verhalten in Zeiten, die sich wandeln, die ab und zu unsicher wirken. Das kann mit Immobilien zu tun haben, kann mit Solar zu tun haben, muss es aber auch nicht. Was wäre das?
Ja, also ich würde da zurückkommen gerne auf auch den USP und die Alleinstellung auch des Bundesverbandes Solarhandwerks, nämlich der Solarausbau kann und wird vorangetrieben werden. Der Solarausbau wird weiter auch stattfinden. Und wer sich mit dem Thema Solarenergie und Erzeugung eigenes Stroms über Solar auch beschäftigt und da die richtigen Unternehmen sucht, der sollte sich mit dem BDSH auch auseinandersetzen, weil wir auch Checklisten erstellen für Unternehmen, die für Menschen, die sich mit Unternehmen im Solarbereich befassen. Also worauf muss man achten? Was kann man eigentlich voraussetzen als Kunde? Wie sieht es aus mit der Transparenz bei der Auftragserstellung? Wie sieht es aus? Wie leitet das Unternehmen den Prozess von der Planung bis hin zur Installation und auch darüber hinaus? Das sind alles Punkte, die wir in der Checkliste auch erarbeitet haben. Und das würde ich sozusagen am Ende nochmal mitgeben. Auch wer dort noch Fragen hat, der kann sich gerne mit dieser Checkliste, die wir online auf unserer Seite bdsh.solar auch darstellen, sozusagen, dass wir das nochmal kommunizieren und auch selbst als Anlaufstelle auch natürlich da sind.
Ja, also dann vielen Dank auf jeden Fall auch an dich, Torben, für deine offenen Worte, für diesen Ausblick, auch für die fachliche Einschätzung. Und ja, damit denke ich mal, werden wir noch einige Ansatzpunkte haben. Da werden wir uns sicherlich auch nicht in der Runde das letzte Mal gesehen haben. Du hast jetzt schon, oder wir haben jetzt so viele Themen auch schon angerissen, was in der Zukunft kommen kann. Und ich glaube, das ist schon wieder Stoff für eine separate Folge. Von daher, ja, vielen Dank für deine Teilnahme, für deine Zeit und ja, weiterhin viel Erfolg.
Herzlichen Dank für die Einladung.